Frau Eva Nickel, Sie sind Sozialarbeiterin der jüdischen Gemeinde in Berlin und Sie sind auch Mitautorin des Buches Halle ist überall, Stimmen jüdischer Frauen. Wie blicken Sie heute auf den Tag der Urteilsverkündung in dem Prozess? Was denken Sie, welche Bedeutung kommt diesem Urteil zu?
Eine große Bedeutung, weil es wichtig ist, dass nicht nur der Attentäter bestraft wird oder so, sondern es ist wichtig, dass die Gesellschaft mitkriegt, dass hier eine Tat verurteilt wird, die menschenfeindlich ist, die man nicht zulassen kann und sich dagegen empört. Also mein Ideal wäre, einen solchen, ich sag mal, Aufstand zu machen und solche Demonstrationen zu machen wie Friday for Future. Das wäre schon eine gute Sache. Dann haben die Leute endlich alle begriffen, dass hier eine Gefahr droht, die schon einmal da war und die über 60 Millionen Menschen auf der Erde das Leben gekostet hat und dass das nicht nochmal vorkommen darf in einer Grausamkeit, die unvorstellbar war, die sich kein Mensch wirklich vorstellen kann. Und die Zeit rückt immer weiter weg, also so, dass Jugendliche die Dimension der damaligen Zeit gar nicht erfassen kann. Und man muss ihnen das sagen, man muss ihnen das beibringen. Und man sollte sich nicht schämen, wenn man mit Jugendlichen darüber spricht und sie traurig sind oder weinen deswegen, weil sie eben ein bisschen der Dimension erfasst haben, sondern man sollte dann ihre Menschlichkeit, ihre guten Gedanken dabei hervorheben und loben, dass sie sich dass diese Menschlichkeit in ihnen ist und sie das auch zeigen und sagen und dafür kämpfen.
Sie haben gerade einen Redebeitrag in der Kundgebung gehalten, in dem Sie unter anderem darüber gesprochen haben, was der Anschlag in Halle auch in der Synagoge in Berlin ausgelöst hat. Wie war das am 9. Oktober 2019?
Jetzt von mir ganz persönlich? Ja. Also ich habe mich verabredet mit einer guten Bekannten. Wir wollten zusammen in eine orthodoxe Synagoge. Das ist nicht mein Ding unbedingt, orthodoxe Synagoge. Und ich war ganz froh, dass meine Freundin sagte, also wir gehen mal da in die orthodoxe Synagoge. Das möchte ich mir mal ansehen. Wir sind dort später hingegangen, damit wir auch die Garantie hatten, reinzukommen. Und ich hatte dadurch noch ein bisschen Zeit zu Hause und habe, was ich eigentlich hätte religiös gesehen gar nicht tun hätte dürfen, habe den Fernseher angemacht und zufällig war auch der MDR drin und zufällig habe ich gesehen, da läuft ein Band, nicht auf die Straße gehen, es wird geschossen, Achtung, vorsichtig sein, und ich dachte im ersten Moment, meine Güte, schon wieder so ein Idiot, der da Amok läuft und wieder Schüler erschießt und so, muss denn das sein? Und ausgerechnet heute am Yom Kippur, na ja, die feiern das ja, und solche Gedanken hatte ich dann. Und dann trafen wir uns und ich kam dann an die orthodoxe Synagoge und sah dann nicht zwei Polizisten, die sonst immer davor stehen und normal, so wie wir sie hier auch haben, sondern da standen 6, 7 Polizisten in Schusswesten und die standen mit Maschinenpistolen da. Und ich dachte, was ist denn los? Hat das mit Halle zu tun? Ach nein, wird schon nicht und so weiter. Also ich wollte mich auch nicht unsicher machen und ich bin reingegangen und drinnen hörten wir dann so Gerüchte, man tuschelt ja auch miteinander eben dann, ne, und spricht miteinander. Und hörten wir Gerüchte, ja, in Halle soll was los sein, das ist eine wilde Schießerei. Da erschießt einer und der hat versucht, in die Synagoge zu kommen und so weiter. Und dann sind wir nach Hause gegangen, voller Aufregung nach dem Gottesdienst und haben dann miterlebt, also was da durchs Fernsehen und die Medien, was da los gewesen ist. Es hat uns ausschließlich alle nicht gewundert, dass das passiert ist. Denn wir kennen solche Sachen. Also ich kann mich darauf entsinnen, Anfang der 90er Jahre hat der Vorsitzende des Zentralrats, damals Hans Galinski, der in Berlin war, einen Schweinekopf in den Hof des Gemeindehauses geworfen bekommen. Wir haben Pakete mit toten Ratten zugeschickt gekriegt und sowas alles. Also wir wissen auch von den Friedhofsanschlägen, Grabmale, die umgestoßen worden sind, die beschmiert worden sind und so. Also das sind Sachen, die passiert sind. Cafés, die in die Luft gegangen sind in der Bundesrepublik. Ich komme ja aus der DDR, also aus Ost-Berlin. Das haben wir schon mitbekommen. Und bei uns in der DDR am Ende, ziemlich am Ende der DDR, gab es das ja auch. Und es sollte immer vertuscht werden. Also die Bevölkerung sollte davon gar nichts mitkriegen. Denn bei uns war ja der Faschismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet und so weiter. Und das haute nicht ganz hin. Also es war im Osten wie im Westen mehr oder weniger das Gleiche. Natürlich waren die Nazis dort da, wo sollten die auch geblieben sein? Und sie hatten ihre Kinder ja auch so erzogen und die haben das alles mitbekommen. Und ich denke, dass das schon eine ganz wichtige Sache ist und die Deutschen, die nun endlich einen Schlussstrich machen wollen, das kann man nicht machen. Und meine Mutter und meine Klienten konnten keinen Schlussstrich machen. Sie hatten mit dem Leid ihr Leben lang zu tun, mit den Qualen, die sie hatten, mit den traumatischen Triggern und den Flashbacks, die sie hatten, die Erinnerung, die ließen sie nicht los.
Wie erleben Sie das momentan als Sozialarbeiterin der jüdischen Gemeinde in Berlin, die Arbeit mit den Jugendlichen? Wie hat sich vielleicht das auch in dem letzten Jahr gestaltet, in dem dieser Prozess stattfand?
Ja, die Jugendlichen in der jüdischen Gemeinde, mit denen arbeite ich weniger zusammen. Ich kenne natürlich sehr viele, aber da gibt es keine gezielte Zusammenarbeit. Ich gehe in Schulen, ich gehe auch an Berufsschulen. Ich habe mit Studenten zu tun, die ich über posttraumatische Belastungsstörungen belehre und ihnen Vorträge oder Unterrichte dafür halte. Und da kämpfe ich um jeden Einzelnen, aber mir reichen schon ein paar jeweils in der Klasse, die ich erreiche. Und da gibt es ganz unterschiedliche Klassen. Es gibt Klassen, die haben um mich gekämpft, dass ich zu ihnen komme, weil sie von mir gehört haben und wollten, dass ich mit ihnen spreche und mit ihnen diskutiere. Und wir haben dann am Schluss gemeinsam gesessen und uns liefen die Tränen und wir haben geweint. Das waren sehr berührende Szenen. Wir haben heute noch enge Bindungen deswegen. Ich habe ganz entzückende Klassen kennengelernt. Aber ich habe auch besonders in Thüringen, in Arnstadt, in Klassenräumen gesessen, wo ich gedacht habe, ich bin in einem Raum mit Kühlschränken. Also, die hat es überhaupt nicht interessiert. Das war sehr schlimm für mich. Und ich habe auch den Organisatoren gesagt, ich mache das nicht nochmal. Sie sollen bitte schon nur dann, wenn sie ihre Schüler vorbereitet haben, mich holen. Ich habe nicht die Absicht, die Arbeit der Lehrer zu tun. Die Vorbereitung müssen sie machen. Aber ich bin gerne bereit, aufzubauen darauf. Das ist zu viel für mich. Es ist nämlich auch eine sehr anstrengende Sache, mit Schülern darüber zu sprechen. Man ist hinterher völlig fertig und in der Zeit der Eltern, in die Zeit der Eltern eingetaucht und ist dann psychisch geschafft einfach.
Sie sind auch Autorin, Mitautorin des Buches Halle ist überall, Stimmen jüdischer Frauen, das im Lichtig Verlag erschienen ist. Warum geht's in dem Buch und warum ist es vielleicht auch besonders wichtig, die Stimmen der Frauen zu sammeln?
Für mich als Mitautorin ist das interessant. Ich kenne alle Frauen, die dann natürlich mitgeschrieben haben. Und für mich ist es interessant, wir sind ganz unterschiedliche Frauen. Also das wusste ich schon vorher. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Ich mag nicht alle, mich mögen nicht alle. Aber wir akzeptieren einander natürlich. Und alle Beiträge gefallen mir. Alle Beiträge sind, sie sind aussagekräftig. Und sie zeigen, wie unterschiedlich wir alle sind. Und das finde ich gut. Das gefällt mir. Und ich habe in dem Buch meiner Großmutter, meiner väterlichen Großmutter, ein Denkmal setzen wollen, weil sie ja ein ganzes Rudel Juden und Jüdinnen untergebracht hat und gerettet hat, mitgeholfen hat, die zu retten. Es war natürlich so, dass jeder Untergetauchte und jede Untergetauchte ein ganzes Netz von Helfern brauchte. Dazu war die Denunziation und das Auffliegen zu stark. Und ich wollte, dass meine Großmutter gewürdigt wird, weil gleich nach dem Krieg, also noch 45, 46, hat meine Mutter und ihre Freundin versucht, meine Großmutter auch als Widerstandskämpferin und als Hitlergegnerin und als Gefährdete natürlich anerkennen zu lassen, als VDN, als Verfolgte des Naziregimes. Es ist ihnen nicht gelungen, weil in Ost und in West, damals die Freundin, meine Tante Trude, die wohnte in West-Berlin, die hat das also bei PRV versucht und meine Mutter bei VDN. Und es wurde abgelehnt auf beiden Seiten mit der Begründung, Juden retten war kein Widerstand, sie hätte politisch was tun müssen. Was ist denn politischer, als in solcher Situation Menschen zu retten, unter Lebensgefahr, also unter eigenem Einsatz, bei eigenem Einsatz des eigenen Lebens? Also das war schon eine Leistung, was meine Großmutter geleistet hat und auch mein Vater, aber der war ja oft, also er war nicht da, er war auch eingezogen, er saß im Gefängnis, war eingezogen und so weiter. Und das war wirklich eine Leistung und ich habe das in dem Buch beschrieben. Später ist mir eingefallen, als es fertig war und auch schon im Druck war, ich hätte über die Erlebnisse, die ich am 9. Oktober 19 hatte, sehr gut schreiben können, weil ich dazu auch eine Menge zu sagen hatte. Aber unsere Verlegerin Nea Weisberg hat gesagt, nee, das ist schon so richtig, deine Großmutter hat endlich mal ein Denkmal verdient. Womit sie nicht ganz Unrecht hatte.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Einige der Betroffenen befürchten ja, dass sie, wenn der Prozess zu Ende ist, nicht mehr gehört werden, dass ihre Stimme nicht mehr wirklich Beachtung findet. Welche Forderungen stellen Sie vielleicht auch jetzt gerade am heutigen Tag, an dem der Prozess gegen den Halle-Attentäter zu Ende gehen wird?
Die Nebenkläger und die Beteiligten hier mit dem Attentat, die potenziellen Opfer, die da sein sollten, haben völlig recht, wenn sie sagen, sie haben Angst, dass sie nicht mehr gehört werden. Sie dürfen nicht aufgeben. Man wird irgendwann gegen die Kritik, naja, was soll denn das, die sind ja nun schon so lange her, also was soll das, auch die alten Männer, die alten Nazis, die Aufseher am KZ waren, die 90-jährigen Männer einzusperren. Es geht nicht um die Einsperrung, sondern es geht um die Gesellschaft, dass die Gesellschaft weiß, was da passiert ist. Wir müssen frühzeitig darauf achten. Es ist schon viel zu spät, weil nicht darauf geachtet wird, weil solche Leute, Politiker wie in Sachsen-Anhalt hier, ja, was wir ja auch gehört haben, sehr gut recherchiert, tätig sind, die das vergessen wollen, die einen Schlussstrich ziehen wollen, aus schlechtem Gewissen, aus solcher Einstellung wie der Attentäter. Das stimmt schon. Aber wenn wir uns angucken, die AfD, wenn wir, also Herrn Höcke, Frau Storch und so weiter, brauchst du nicht aufzuzählen, kennen alle die Leute. Und wenn wir uns diese Rechten ansehen, die nehmen sich, was sie brauchen. Sie warten nicht auf Demokratie. Sie benutzen die Demokratie, um entzudemokratisieren. oder zu entdemokratisieren. So. Und das dürfen wir nicht, das müssen wir verhindern. Und wir müssen aufpassen, dass an die Schaltstellen, BND, Polizei, was weiß ich, an Regierungsstellen, dass da keine Nazis, keine Rechten sitzen, keine Querdenker oder wie sie auch alle heißen, ja, oder Reichsbürger oder so ein Gesocks. Das dürfen wir nicht zulassen. Sie sind da. Wir müssen mit ihnen umgehen. Jahrzehntelang ist man weder in der DDR noch in der Bundesrepublik, hat man sich intensiv mit diesen Leuten beschäftigt. Sie sind alle aus der braunen Suppe entstanden. Sie müssen endlich in die Mache genommen werden. Sie müssen gezeigt bekommen, dass sie nicht durchkommen mit ihrem Schmutz, mit ihrem Sumpf und Dreck und Müll und Blut und furchtbar. Also das muss von Anfang an gemacht werden. Und das mache ich ja mein ganzes Leben. Also am Anfang habe ich fleißig lernen müssen und tüchtig Lehrgeld bezahlt, schon durch meine Mutter, durch unsere Freunde, auch durch unsere Verwandten, auch durch die ins Ausland gegangen sind, haben überlebt und meine Mutter als Einzige. Und ich denke, dass wir eine wichtige Aufgabe haben. Und ich höre nicht auf und ich gehe weiter in Schulen und ich werde weiter reden. Und ich bin stolz darauf, dass ich muslimische Freunde habe, die mich auch gefragt haben, so schlimm wird es doch nicht gewesen sein. Es war so schlimm. Und sie sind ganz entsetzt, dass sie ähnliches Leid, keine natürlich industrialisierte Morderei wie in den KZs, die Gaskammern oder so. Aber Tod ist Tod und da spielt es keine Rolle, ob es industrialisiert oder einfach so abgeknallt oder Kopf abgeschlagen ist mit dem Schwert oder so. Das spielt dann keine Rolle. Aber ich denke schon, dass wir das also immer wieder wachrütteln müssen und dass wir uns, dann werden wir eben beschimpft, dann müssen wir die Leute eben mundtot machen, dann müssen wir ihnen zeigen, dass sie eine menschenfeindliche, menschenverachtende Meinung und Politik haben und machen und das müssen wir unterbinden, das ist unsere Sache. Und wir müssen Einfluss eben auf die Jugendlichen. Das ist das Wichtigste, dass die Jugendlichen die Dinge mitbekommen, dass wir sie belehren, dass wir ganz vorsichtig, das ist eine schwere Arbeit, ich weiß das, ich mache es ja, Jugendliche oder Kinder schon ganz vorsichtig und sensibel da heranführen. Das ist wichtig.
Vielen Dank.